Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche mindestens zwei Menschen über einen der folgenden Predigttexte, die laut der EKD-Perikopenordnung vorgeschlagen werden. Und wir sind heute hier zusammen, um uns über den Text für den Sonntag Jubilate zu unterhalten. Und wir, das sind Julia, mich kennt ihr schon, und Nadja und Simba. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und dass wir eine Folge zu dritt aufnehmen. Erzählt doch mal unseren Zuhörenden, wer ihr so seid und was euch beschäftigt. Und Einstiegsfrage, wir reden über den Sonntag Jubilate, was euch gerade so richtig jubeln lässt.
Also für mich ist es immer wenn ich wirklich das Gefühl habe, frei zu sein. Also wenn ich in der Arbeit, aber auch so in der Freizeitgestaltung wirklich das Gefühl habe, ich komme mal raus, ich komme mal mit Gedanken sozusagen in so einen Freilauf rein, dann fange ich immer an zu jubeln, weil ich das Gefühl habe, ich kann Sachen machen, für die ich irgendwie gemacht worden bin. Ich kann kreativ arbeiten oder kann kreativ meine Freizeit gestalten. Und da muss ich immer sagen, da spüre ich so den Jubel am größten, wenn ich so denke, das ist Freiheit, Freizeit.
Cool. Und ganz kurz, also wer bist du?
Ja, achso, ja, hallo, ich bin der Simba Burgdorf. Ich bin mit meiner Frau zusammen Pfarrer in Kaben. Wir sind eigentlich zu viert als Fahrteam bei uns in der Gesamtkirchengemeinde. Und ich bin einer von vieren und mache in der Kirchengemeindearbeit viel junge Familien, junge Erwachsene, Konfis und so ein bisschen Kindergottesdienst.
Soll ich auch was sagen?
Ja, natürlich.
Ja, bitte, das wäre schön.
Ich bin die dazugehörige Nadja Burgdorf, eine aus dem Pfarrteam hier in Kaben, verheiratet mit Simba Burgdorf und ebenfalls Pfarrerin. Und ich habe gerade überlegt, der Simba hat schon, wir haben uns nicht abgesprochen und er hat jetzt viel von dem beschrieben, was mich zum Jubeln bringt. Tatsächlich merke ich, dass das, was mich am meisten jubeln lässt, immer Sachen sind, wo ich was Neues ausprobieren kann. Ja, also wo ich das Gefühl habe, ich kann eine neue Form für irgendwas finden, oder eine neue Art von Kreativität ausprobieren. Also ganz so privat, ne? Ich liebe es immer, irgendeine neue kreative Sache. Ich habe jetzt einen Malkurs von einiger Zeit angefangen oder irgendwie so, ja, so kreativ sein ohne Sinn und was Neues ausprobieren. Aber auch in der Kirche, ne? Wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, oh cool, da hat jemand eine neue Idee mitgebracht, wie Kirche sein könnte. Lass mal probieren, keine Ahnung, ob es klappt, aber da geht bei mir mit der Jubel los und die Freude los zu sagen, yay! Cool, wir machen mal was Neues. Heute dürfen wir mal einen Podcast machen, zum Beispiel.
Ja, es steckt so an. Ne?
Ja, voll schön.
Also wenn jemand was Neues macht, dann ist irgendwie gleich auch so Freude mit dabei. Das bringt einen irgendwie zum Jubeln.
Ja. Schön. Und wir kennen uns, weil ich bei euch in der Gemeinde mein Vikariat verbracht habe und gemeinsam mit euch Kirche gestalten konnte. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir miteinander diesen Podcast aufnehmen.
Ja, ist voll gut, ey.
Jetzt verschiebe ich meins noch.
Die Zusammensitzen wieder so wie in der Zeit, so, ne? Ist voll gut.
Genau, wobei leider heute nur digital. Aber immerhin. Genau. Ich habe gemerkt, aber so richtig spontaner und innerer Jubel ist bei mir, wenn ich spiele und ehrlich gesagt, wenn ich gewinne.
Nein.
Also ich kann so richtig feiern, wenn irgendwie in so einer echt spielerischen und leichten Situation, aber daran dann dieses leichte Kompetitive und dann so geil. Und jetzt habe ich gewonnen. Yes, da breche ich in Jubel.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, dass Nadja und ich das auch haben, wenn wir eben so neue Sachen ausprobieren, auch in der Gemeinde, und wir da quasi gewinnen. Also wenn es funktioniert. Weißt du, was ich meine? Also wenn man so das Gefühl hat, man hat viel Energie reingesteckt, man hat viel Kreativität reingesteckt und dann funktioniert es auch noch, dann ist irgendwie der Jubel riesig groß.
Und wenn es dabei dann noch leicht bleiben kann, oder?
Ja.
Also, wenn es so ein bisschen diesen spielerischen Charakter dann noch hat, geil, ja.
Ich musste gerade daran denken, Lydia, als wir zusammen mal bei der Andacht waren und ich habe übers Spielen eine Predigt gehalten oder so einen Impuls gehalten und habe gesagt, oh, kennt ihr diese Leute, die immer so verbissen gewinnen wollen und so und so? Und du hast mich später so voll auf den Pott gesetzt und hast gesagt, Oh Mann, ich möchte immer voll gerne gewinnen. Das ist mir voll wichtig beim Spielen. Jetzt hör mal auf, das so schlecht zu machen. Ja, da muss ich gerade dran denken, dass ich deinen Jubel da gedämpft habe vielleicht.
Ich finde schon auch der Punkt, dass es dann, ja, wenn es verbissen wird, dann ist es ja nicht mehr das Spielerische. Oder dann ist es, ne, das war ja dann das, was du in der Predigt gemeint hast. So, genug der Vorrede. Um Leichtes, um Schweres und woher wir die Kraft nehmen, geht es nämlich auch in dem Text, über den wir uns heute unterhalten wollen. Und der steht im 2. Korintherbrief, im 4. Kapitel. Und wir haben gar nicht drüber geredet, aber habt ihr Lust, mal einmal diesen Text vorzulesen? Einer von euch? Also, gerne nach der Übersetzung eurer Wahl.
Ich bin jetzt auch nicht ganz besonders frei, aber ich packe mal meine Bibelvorlesestimme aus.
2. Korinther. Und sag mal, aus welcher Übersetzung?
Ich habe immer Basisbibel, ehrlich gesagt. Ich bin total der Basisbibel-Fan. Und da kommt es auch her. 2. Korinther, Kapitel 4, ab Vers 14. Wir wissen ja, Gott hat Jesus den Herrn auferweckt. Er wird auch uns gemeinsam mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich treten lassen. Denn alles geschieht für euch. Die Botschaft von Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen. Dann wächst zur Ehre Gottes auch die Zahl von Dankgebeten. Darum lassen wir den Mut nicht sinken. Auch wenn unsere äußeren Kräfte aufgezehrt werden, bekommen wir innerlich Tag für Tag neue Kraft. Die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht, denn sie bringt uns eine Fülle an Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt und kein Ende hat. Wir dürfen unseren Blick allerdings nicht auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich. Ganz einfacher Text, kein Problem.
Ne? Also ist doch richtig eingängig.
Er schließt sich beim Hören also, direkt, alle wissen sofort, was gemeint ist.
Und ich muss zugeben, ich finde ehrlich gesagt die Basisbibel hier wirklich sehr hilfreich. Ich habe nämlich zuerst Luther gelesen und war dann so, was? Worum geht's? Und dann hat mir das schon geholfen.
Ja, und auch so ein klassischer Paulus ist auch so, manchmal sind die Kausalzusammenhänge mir nicht ganz klar. Also wenn er sagt, darum oder deshalb, und dann denkt man sich so, weshalb? Ich habe irgendwie nicht ganz gecheckt.
Voll. Gibt's denn was, wo ihr gleich unmittelbar denkt, so, ja, das hat euch angesprochen? Also da ist irgendwas, wo sowas durchgeschieden hat, ja, da konnte ich was mit anfangen?
Ich habe irgendwie, es ist gar nicht wahrscheinlich vom Inhalt her, aber ich lese in Bibeltexten ganz oft Pronomen durch. Und da ist mir gleich in Vers 14 sozusagen eine Sache aufgefallen, dass er sagt, wir wissen ja, Gott hat Jesus den Herrn auferweckt. Er wird auch uns gemeinsam mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich treten lassen. Also uns und euch, da bin ich total drüber gestolpert, weil das in unserer Kirchengemeinde gibt es das tatsächlich auch so ein bisschen ein Wir und ein Ihr-Denken. Also es gibt wie so Gruppen in unserer Kirchengemeinde. Und da werde ich immer hellhörig, wenn es sozusagen einen Kreis in einer Kirchengemeinde gibt, die wir sagen und ihr innerhalb der gleichen Kirchengemeinde, dann spricht das immer irgendwie so ein Zwist an, weißt du? Dann merkt man, okay, da gibt es so unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Denkweisen. Und das ist ja auch so ein Paulus-Klassiker irgendwie, dass er immer über diese verschiedenen Kreisen, sage ich mal, in seinen Gemeinden redet und auch sich da manchmal ein bisschen rausnimmt. Genau. So, das ist mir aufgefallen. Das scheint irgendwie nicht gut zu sein, ne, zwischen ihm und den Korinthern.
Tatsächlich habe ich genau zu diesen Pronomen was gelesen, nämlich, dass es da wirklich so ein bisschen dieses, er erklärt sich und seine Mitarbeitende und wir sind wir und uns. Und eben diese direkte Anrede ist so, hey, und ich schreibe euch diesen Brief. Und irgendwie versucht er ja schon auch was Gemeinsames zu machen hier, ne? Wenn er dann sowas sagt, so gemeinsam mit euch und mit Jesus. Und dann wird das, also es entsteht dann schon so ein gemeinsames Wir. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Ich kenne das so, wie du es beschreibst, aus Kirchengemeinden. Aber ich arbeite jetzt in einem ganz anderen Kontext, bin gerade irgendwie gar nicht in Gemeindekontext unbedingt unterwegs und trotzdem entsteht auf der Arbeit ganz schnell so ein Gefühl von wir und die und immer so ein Gegenüber und wer ist da eigentlich wer und ganz viel mit so Abgrenzungs, ne?
Ja, voll.
Impulsen, so, ey, die anderen haben das so gemacht, ne? Und
ja, voll, und
ohne dass es klar ist, wer ist das eigentlich?
Und in der Kirche, aber ich glaube auch in der Politik, da gibt es ja auch immer irgendwie so dieses etwas wabernde, die machen da irgendwas, die entscheiden da irgendwas, die wollen da irgendwas.
Ganz genau, ja.
Ich glaube, das ist auch wert, irgendwie darüber zu predigen. Also wenn es hier, ich weiß nicht genau, wie hier da ein Podcast läuft, aber für Predigtvorbereitung ist das eben super auch interessant, sich zu überlegen, gibt es eigentlich in der Gemeinde ein Wir, ein Die? Gibt es unterschiedliche Gruppen und Kreise, die auch unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, ne, was jetzt als nächstes dran ist für die Gemeinde, für den Ort, für die Welt?
Ja, auf jeden Fall. Coole Idee, so konkret.
Ja. Ja.
Nadja, wie ging es dir? Oder?
Mir sind die Pronomen überhaupt nicht aufgefallen. ich gehe immer nicht so strukturiert an solche Texte beim ersten Lesen an, sondern ich muss den Text immer erstmal lesen und gucken, okay, was schlägt zuerst, welche Stelle schlägt zuerst so bei mir irgendwie in der Seele, im Herz oder wie auch immer einen Ton an. So. Und bei mir war das tatsächlich total in der Mitte, also ich gehe nicht top-down quasi ran, sondern bei mir war das dieses, wir lassen den Mut nicht sinken, auch wenn äußere Kräfte aufgezehrt werden. Da habe ich gedacht, boah, das erwischt mich gerade so voll in der Situation, in der ich mich gerade gemeintlich so befinde. Das hat auch so ein bisschen mit dem Wir und Ihr und so zu tun. Aber gerade weil ja alle Kirchengemeinden so voll am Ringen sind, wie so die Zukunft mit Gebäuden in Kirchengemeinden aussieht und was müssen wir hergeben, was müssen wir loslassen, welche Orte werden wir vielleicht noch haben, wie viele Kräfte werden vielleicht auch aufgezehrt oder wie viele unserer Mittel werden aufgezehrt. So, das war das Erste, was mich so angesprungen hat aus dem Text, weil ich dachte, boah, das spricht gerade voll rein in das, was hier los ist. Da ist so für mich der Mutmoment sehr stark gewesen, erstmal zu sagen, ey, egal, was da außenrum gerade alles passiert und die Streitereien, was kann bleiben, was muss gehen, welche Mittel können wir noch nutzen und welche nicht mehr und so. War so mein erster Kontakt mit diesem Text, so dieses Whatever, erstmal Mut nicht sinken lassen, weil da ist ganz viel drumherum, was noch bleibt und was noch gut tun wird. So, ich gehe mal ein bisschen emotionaler, glaube ich, an die Texte ran und guck, was mich emotional anspricht. Ja.
Diese Stelle finde ich irgendwie auch total besonders und spricht so in Kirchengemeinde und spricht aber ja auch in ganz, ganz viele Kontexte, oder? Wo man immer so wieder so denkt, boah, es ist so zermürbend und es kostet so viel Kraft. Ja. Und irgendwie so dieser Zuspruch an Mut tut so gut, auch über angesichts irgendwie so vieler gesellschaftlicher Themen, die irgendwie da sind und Klimakrise und überhaupt.
Ja.
Und da wiederum fand ich jetzt Luther gar nicht so unpassend. Jedenfalls der Übersetzer ist ein bisschen anders noch. Da steht, darum werden wir nicht müde, sondern auch wenn unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Und da musste ich an dieses Gedicht denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Hilde Domin.
Nee.
Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten.
Mm, cool.
Und so dieses nicht müde werden, das hat mich irgendwie so, boah, es braucht Geduld und Beharrlichkeit und immer wieder und nochmal.
Ja.
Ja, das hat mich irgendwie auch sehr angesprochen, dieser Vers.
Und das, ich glaube, ich brauche den immer auch so ein bisschen mantraartig, diesen Gedanken, die dieser Vers oder diese Verse mir mitgeben. Dieses Nicht-Müde-Werden geschieht ja dadurch nicht, dass man sich selber versucht, an den Haaren irgendwie rauszuziehen und zu sagen, so jetzt muss ich aber mal wieder meine Kraft sammeln oder jetzt muss ich den Mut mal wieder endlich mir aneignen und so, sondern dieses Bekommen finde ich da auch ganz wichtig, ne? Oder wie du gerade gesagt hast, die Hand aufhalten. Das ist ganz, ganz viel, was ich brauche. So, wenn man das Gefühl hat, oh Gott, es bricht gerade irgendwie viel über mich ein, sei das jetzt privat oder dienstlich oder kirchlich oder wie auch immer, so diesen Gedanken beizuhalten, lass Hand, lass Herz offen oder so, um auch wieder was zu empfangen, was du nicht selber bringen musst. So, und das spricht mir der Text so zu an der Stelle. Deswegen, glaube ich, hat mir das so gut
gefallen.
Also ich... ich grätsch einfach mal voll in eure emotionale Situation rein.
Also müssen wir mal wieder ordentlich analysieren.
Nein, für mich sozusagen versuche ich schon die Logik sozusagen des Paulus zu verstehen, und da sehe ich diese Reihe mit den Darums oder Danns irgendwie so vor mir. Also so ab Vers 15, die Botschaft von Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen. Und dann, wenn die Botschaft mehr Menschen erreicht, dann wächst die Ehre Gottes und die Zahl von Dankgebeten, und darum kriegen wir neue Kraft. Also darum lassen wir den Mut nicht sinken, sozusagen. Und das, also das widerspricht, das ja. Entspricht total meiner Arbeitserfahrung, sage ich jetzt mal. Ich habe echt manchmal keinen Bock auf die Sachen, die ich vorbereite. Also es ist wirklich, manchmal kämpfe ich mich zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde wirklich hin, weil ich sozusagen äußerlich müde bin. Ja, dann war irgendwas mit den Kindern und dann war mein Alltag stressig und die Termine davor und so weiter. Aber wenn ich merke, dass die Botschaft von Gottes Gnade Menschen erreicht, wenn die wirklich das Gefühl haben, das hat mir gut getan und die sind dankbar dafür, dann kriege auch ich dadurch wieder, dann werde ich dadurch innerlich wieder gestärkt. Dann habe ich so es hat einen großen Sinn, dass ich mich jetzt dahin gekämpft habe, diesen Widerstand, diese Müdigkeit, diese Lustlosigkeit manchmal auch zu überwinden, führt bei mir dann manchmal auch zum Jubeln tatsächlich. Ja, also ich habe es ja vorhin gesagt, wenn man sich dann dagegen so durchgesetzt hat und es funktioniert, ne, so eine Veranstaltung funktioniert, oder ich habe so das Gefühl, bei den Leuten ist wirklich was angekommen, die Dankbarkeit und die Ehre Gottes steigt, dann bin ich voll am Feiern. Das gibt Kraft.
Wobei, ne, also das, so wie du das jetzt erklärt hast, kann ich da voll mit einsteigen. Ich sehe da nochmal für mich auch noch was anderes in dieser Textpassage. Ich finde, man muss aber super gut aufpassen, dass man das nicht so liest, so nach dem Motto, wenn du nur genug Leute irgendwie rumkriegst, quasi, ja, und wenn du nur genug Leute irgendwie missionierst und deine Gemeinde wächst, dann wird's auch alles wieder gut.
Die so, perfekte, ne? Also, Anleitung fürs Burnout.
Genau, also da muss man richtig, richtig gut gucken, dass man das nicht auf so einer Wachstumsebene quasi sieht, nur wenn du so und so viele Gemeindeglieder pro Jahr akquirierst, kriegst du auch wieder Mut von Gott geschenkt. Ne? Also weil, wenn man da so locker leicht drüber liest, steckt es so ein bisschen drin, und ich glaube, es gibt ja auch die ein oder andere Richtung, die das so auslegen würde.
Ja, klingt voll nach so einer amerikanischen Mega-Church.
Ja, genau.
Nicht wachsen heißt sterben.
Genau. Und da muss man so ein bisschen gucken. Aber was mich an diesem Teil total anspricht, ist dieser Gedanke, mit dem soll immer mehr Menschen erreichen. Das kann man ja ganz unterschiedlich sehen. Also man kann diesen Wachstumsgedanken da irgendwie drinne erkennen. Ich musste, als ich das gelesen habe, sofort an den Satz denken, der mir ganz oft in der Gemeinde entgegenkommt. Wenn ich so sehr motiviert von Projekten rede, die ich mir so vorstellen kann, die zu den Leuten rausgehen, ne, wo die Leute nicht zu uns hinkommen müssen, sondern wo wir irgendwelche Aktionen machen, wo wir in Räume gehen, wo Leute Kirche sonst nicht erwarten. Du weißt bestimmt, Lydia, ich denke zum Beispiel an sowas wie unser Tauffest, das wir zusammen gemacht haben im Fluss und so, ja. Da höre ich ganz oft, wenn ich von solchen Aktionen schwärme, sagen die Leute so kurz und knapp, ey, das ist ja nur für Ausgetretene und nicht Kirchenmitglieder sowas. Warum soll man denn sowas machen? Ja, für Leute, die gar nicht mehr bei uns sind und keine Kirchensteuer zahlen. Und dieser Satz, den würde ich dann manchmal, hätte ich gerne manchmal zitiert, zu sagen, hey, aber da liegt doch voll viel Kraft drin, zu sagen, ey, wir machen nicht nur für unsere eingekochte Suppe irgendwie jetzt nur noch Angebote, sondern lass mal zusammen überlegen, wie mehr Menschen und andere Menschen und Leute, die irgendwie sonst nicht zu uns kommen würden, wo wir die treffen können und wo wir für die Gnade irgendwie...
Ah, du meinst mehr Menschen im Sinne von...
Andere Menschen.
Andere, eine größere Vielfalt von Menschen.
Genau.
Ah, cool.
Genau. Ne? Also nicht Mega. Mehr im Sinne von Menge, sondern mehr im Sinne von Heterogenität.
Mehr unterschiedliche.
Ja, genau. Ne? Also das wird dann immer so verstanden, als würde man sagen, naja, die da sind, die wollen wir nicht mehr. Das meine ich damit aber gar nicht. Sondern nicht zu erwarten, dass die Leute, die zu uns kommen, sich einfach halt so anpassen und reinpassen zu uns, sondern zu sagen, wie können wir denn Menschen, die mehr sind als die Art, die jetzt gerade da sind, wie können wir denn die vielleicht mit der guten Botschaft ereilen?
Mhm.
So. Ja, mir geht es auch so ähnlich, dass ich zuerst das ein bisschen so gelesen habe wie du, Nadja, so dieses, es ist jetzt so dieser implizit missionarischer Anspruch, ihr müsst halt mehr werden, damit es irgendwie der Ehre Gottes gebührt. Und ich habe dann dieses Darum tatsächlich eher auch so gelesen, hey, die Botschaft der Gnade Gottes, ja, die ist doch das Beste, was wir haben. Und darum lassen wir den Mut nicht sinken, ja, wegen genau dieser Zusage irgendwie. Und so habe ich quasi meine Kausalpräposition darum geschlossen, so ey, das ist es, was wir zugesagt bekommen und das wiederum drängt danach, ne, dass wir es teilen und so, wie du jetzt gesagt hast, dass wir unterschiedliche Wege finden, irgendwie Menschen darin zu erreichen.
Ja, voll.
Und ich musste sehr daran denken, dass das, dieses auch, Simba, was du beschrieben hast, mit diesem, ey, wenn dann Leute darin angesteckt werden und man in der Gemeinde dieses Miteinander, dieses Flow-Gefühl erlebt, so geil, wir haben jetzt hier was gewuppt und es ist irgendwas Schönes entstanden und so, dass da drin doch alles zu Ehre Gottes geschieht und dass das genau da spürbar wird. Das wiederum, finde ich, ist ja total der gute Bogen kirchenjahreszeitlich zu diesem Jubilatesonntag, weil wo drum, wenn nicht da drum geht's? Ey, wir jubeln und das ist dann zur Ehre Gottes. Uns gelingt es miteinander und wir teilen miteinander diese Botschaft und leben die. Das ist voll der schöne Bogen, finde ich.
Ja, und tatsächlich ganz am Anfang in Vers 14 heißt es ja irgendwie, Gott hat Jesus auferweckt, er wird auch uns gemeinsam mit Jesus auferwecken. Und man liest das immer so auf Endzeit. Ne? Also so, als wäre das sozusagen, ging es nur um den jüngsten Tag sozusagen. Es könnte ja auch einfach heißen, die Auferstehung weckt uns auch immer wieder auf. Ne? Also er lässt uns auch immer wieder auferstehen in den Situationen, in denen wir eigentlich irgendwie zu Boden geworfen sind oder ja einfach platt sind, müde sind. Da ist für mich auch eben so diese Osterbotschaft drin. Ne? Also ich meine, warum sollte man sonst jedes Jahr Ostern feiern, wenn es nicht auch irgendwie jedes Jahr in der Situation, in der sich die Welt dann befindet, in der sich dann die Kirchengemeinde befindet, auch wieder zu so einem Aufleben, sage ich mal, führen würde. Ja.
Weil ja auch gerade in dem Text, finde ich, das nochmal aufgegriffen wird mit diesem, hey, Tag für Tag bekommen wir neue Kraft.
Ja, voll.
Also ne, das ist dieselbe Kraft, dieser Gott, die irgendwie Jesus auferweckt hat. Diese Kraft wirkt tagtäglich auch in uns und schenkt uns immer wieder dieses befreiende, aufbrechende Neue. Ne, und also das merke ich auch, da hätte ich auch Lust, irgendwie jetzt konkret in einem Gottesdienst so, ey, wo ist es denn? Was sind denn meine konkreten Beispiele? Wo spüre ich genau das so, ey, tagtäglich geschieht es wieder an mir. Wo kommt dann dieser Jubel oder diese Dankbarkeit so, krass irgendwie, ne, mir kommen schnell wieder auch dann so Bilder von, dass irgendwie in der Natur jetzt gerade krasseste Frühlingssachen passieren, so. Aber eben auch dieses, ey, ich denke, ich kann nicht mehr und bin am Ende und irgendwie geht's nochmal. So krass, also diese Kraft geschenkt zu bekommen oder auch existenziell irgendwie, wenn Menschen gerade, eine Person begleitet, die gestorben ist und man so gemerkt hat, boah, es wird so, kostet so viel Kraft und irgendwie das zu begleiten und dann auch die Angehörigen zu sehen, die es immer wieder schaffen und noch eine Nacht am Bett sitzen und diesen Abschied so mit aushalten, so, ja, ja. Das ist von Gott geschenkte Kraft irgendwie, ey.
Ja, und auch so diese Perspektive, so hat Jesus ja auch, unser täglich Brot gib uns heute, so hat er gebetet. Und da hat man manchmal so das Gefühl, wenn man zu viel Zukunft auf einmal auf seine Schultern lädt, ne, jetzt in dem Fall von der Sterbebegleitung, ne, also habe ich jetzt noch ein Jahr, habe ich jetzt noch 6 Monate, habe ich jetzt noch Wochentage, wie auch immer, und dann zu sagen, heute habe ich heute. Heute bin ich heute noch am Leben. Heute kann ich heute noch gestalten. Und auf einer größeren Skalierung irgendwie mit diesen ganzen Zukunftsprozessen, bei uns in Hessen, EKN 2030, da hat man auch immer so diese weite Planung, die einem so einen riesen Berg voll Sorgen irgendwie gleichzeitig aufhäuft. In so und so vielen Jahren werden wir nur noch die Hälfte sein. In so und so vielen Jahren müssen wir so viel Geld eingespart haben. Und die Zahlen sind so riesig, so gigantisch, dass man manchmal einfach so das Gefühl hat, ja, okay, unsere äußeren Kräfte sind einfach weg. Ja, wir haben gar keine Kraft mehr. Und dann ist man irgendwie am Sonntag im Gottesdienst. Und da sind vielleicht irgendwie, vielleicht nicht super viele Leute, aber man hat irgendwie das Gefühl, doch heute war Evangelium, heute war Reich Gottes irgendwie spürbar, heute habe ich diese neue Kraft gespürt. Egal, was jetzt die großen Zahlen für irgendwann sagen, innerlich wurde ich Tag für Tag heute neu irgendwie ermutigt.
Ich finde spannend daran, jetzt hast du quasi Vergangenheitsperspektive gewählt. Heute war.
Ah, ja.
Das ist für mich immer so ein ganz wichtiger Aspekt. Manchmal geht das ja erst in der Rückschau, ne? Also manchmal fällt es mir unheimlich schwer, irgendwie zu sagen, so, ne, heute passiert das oder heute finde ich neue Kraft oder so. Und das ist ja auch so eine Kombination mit diesen Dankgebeten. Manchmal merke ich erst, wenn ich auf eine Zeit zurückgucke, die mir unheimlich schwer fiel, oder wo ich das Gefühl habe, ey, oh Gott, ich bin so unfassbar dolle auf dem Zahnfleisch gelaufen. Und dann gucke ich zurück und sehe, ah krass, aber es gab Momente der Dankbarkeit, es gab Momente der Kräfte. Das habe ich in dem Moment nicht so kommen sehen oder, ne? Aber wenn ich jetzt drauf gucke, dann sehe ich, ey, ich war nicht allein in dieser Zeit und ich wurde mitgetragen. Und mir hilft es ganz oft, wenn ich dann wieder neu in solchen Phasen bin, dass ich so denke, mir geht die Kraft aus. Ich kann nicht mehr und ich weiß nicht mehr wie. Dann hilft mir diese Rückschau auch manchmal zu sagen, ey, das ist mir schon mal passiert, dieser Text ist 2000 Jahre alt, ne? Das ist vor 2000 Jahren den Leuten schon versprochen worden, diese Zusage gemacht worden, das haben Leute seitdem erlebt, das habe ich in meinem Leben seitdem erlebt und es wird mir weiterhin so gehen können. Also ich kann das Vertrauen darauf abgeben, dass das wieder so kommen wird, auch wenn ich es gerade nicht so sehe, ne? Und das tut mir gut.
Und manchmal wird für mich auch echt erst in der Rückschau eine Dankbarkeit draus oder genau. Ein Dankgebet.
Genau.
Also, dass ich dann auch das erst sehen kann, ne, was dass es so war oder was auch irgendwie eine schwierige Zeit an Gutem gebracht hat. Das macht es nicht kleiner, dass es schwierig war.
Ja.
Und das macht Paulus ja auch nicht, ne? Also, es ist so. Wir sind dann müde und so. Aber trotzdem das verwandeln zu dürfen irgendwie oder dass es verwandelt wird, dass das an mir geschieht oder in mir.
Ja.
Weil ihr vorhin darüber gesprochen habt, bei dem Tauffest, das wir hatten, da hatte ich irgendwie, hatte ich nochmal auch das Gegenteil irgendwie erlebt. Da hatten wir in der Planung, also in der Vorbereitung, so ein gutes Gefühl, so viel Spaß miteinander, dass wir schon bevor das Event sozusagen überhaupt stattgefunden hat, waren wir im Vorhinein so dankbar für dieses Event, sozusagen, weil es uns so gut getan hat, ne? Und das hat schon so viel innere Kraft irgendwie gegeben, dass dann quasi das Event, das ja viel, viel größer war, das war dann quasi nur noch so nice to have, ja, weil das so vorher so diese Teamarbeit und alle Faktoren, die so zusammengespielt haben, das hat so viel Bock gemacht einfach, das hat so viel Kraft gegeben, dass man dann sagte, ja, also dass es dann auch wirklich so geklappt hat, das war mega, aber wäre das voll getankt, hatten wir trotzdem vorher eine gute Zeit und vielleicht ist das auch eine so eine Perspektive, quasi vorher zu danken. Also, dass man erst dankbar dafür ist, jetzt hat es uns gut getan. Jetzt haben unsere Ideen, unsere Projekte in uns Freude produziert. Wenn die dann hinterher in der Tonne landen, weil das überhaupt nicht funktioniert hat, hat es trotzdem irgendwie Kraft gegeben, hat es trotzdem Spaß gemacht, sich was Neues zu überlegen, was zu konzipieren und einfach frei zu denken.
Das hängt ja auch ein bisschen so mit diesem Schluss von diesem Text zusammen, ne? Mit dem nicht auf das Sichtbare gucken, sondern auf das Unsichtbare.
Ich auch gerade gedacht, voll, ja.
Naja, das ist ja tatsächlich so.
Ja,
du könntest dich jetzt hinstellen, du könntest sagen, so eine Sache wie dieses Tauffest, ne? Da haben wir jetzt irgendwie, da bewerten wir unsere Dankbarkeit anhand dessen, wie viele Leute da waren oder wie viele Kinder wir da irgendwie getauft haben oder so. Und ein Stück weit haben wir das gemacht. Wir sind Menschen, wir können nicht ganz uns nur aufs Unsichtbare irgendwie konzentrieren. Ich glaube, das ist einfach so. Aber was du jetzt gesagt hast, dachte ich, das ist ja der vielleicht noch größere Wert, der Spirit, der diese ganze Aktion begleitet hat, der uns dreien, die wir ja irgendwie so die HauptakteurInnen waren, irgendwie so ins Herz gegeben hat, ey, wir können freidrehen und wir können überlegen, wie wollen wir Kirche bauen, und ne, der uns ganz viel Motivation und ganz viel Lust auf unseren Beruf und unsere Zukunft gemacht hat und so. Und dieser unsichtbare Wert im Vergleich dazu, der lässt den Jubel ja umso größer werden. Ne? Also da verstehe ich voll, was du meinst.
Ja. Und zugegebenermaßen, also ich bleibe schon auch beim Durchlesen sehr an diesem Vers hängen. Das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist unvergänglich. Und wir sollen unseren Blick auf das Unsichtbare lenken. Also ich denke natürlich gleich an den kleinen Prinzen. Ne? Mhm. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ja, oder? Also ohne das verkitschen zu wollen, aber genau das sind solche Erfahrungen. Hey, worauf kommt es wirklich an? Und
ja, ich finde, man muss das gar nicht unbedingt verkitschen. Ich mache das manchmal mit meinen Grundschulkindern, dass ich so an die Tafel schreibe, was sind sichtbare Dinge, von denen dein Leben abhängt, und was sind unsichtbare Dinge, von denen dein Leben abhängt. Und erst fällt denen überhaupt nichts ein, aber man kommt dann relativ schnell auch mit den Kindern dazu, dass wir als Menschheit, sage ich jetzt mal, große Gebilde von unsichtbaren Dingen abhängig machen. Ne? Wir schreiben sozusagen uns als ein Land Einigkeit und Recht und Freiheit auf unsere Münzen drauf, der 2-Euro-Münze außen drum. So, keiner hat je Einigkeit und Recht und Freiheit gesehen an sich, so, sondern wir alle versuchen nach unsichtbaren Idealen diesen den Staat auch irgendwie ja, zu leiten, zu lenken, zu denken und so weiter. Und da sind viele Kinder erst einmal baff, dass es tatsächlich so unsichtbare Dinge gibt, auf die man einen Staat aufbauen kann. Und dann von da aus ist es nur ein kleiner Sprung zu sagen, ja, und die gleichen Dinge, die, also unsichtbaren Dinge, die brauchst du auch für dein Leben. So. Und da ist es manchmal so lustig in Kirchenvorstandsvorsitzenden Runden und so weiter, dass man da so nur über das Sichtbare redet, ja, also über Geld und Finanzen und Gebäude und ich weiß nicht was. So, und dann sagt einer immer so ganz leise: Ja, aber jetzt haben wir ja nur über Steine geredet. Ja, also wir haben ja nur über Materielles geredet. Können wir nicht auch was anderes machen? So, und dann denke ich mir immer so, ja, sollte man.
Ich war da auch gerade wieder schon nüchterner Punkt, unterwegs. Ja. Nein, ich war tatsächlich auch schon wieder bei dieser Gebäudegeschichte, ne? Ja, das ist halt so, ne, das ist jetzt halt so dran irgendwie, ne? Und da spricht das für mich auch so voll rein, weil immer dann so solche Sachen gesagt werden wie, ja, aber wenn wir Gebäude aufgeben, und ne, da geht es ja jetzt erstmal nicht um Kirchen, sondern da geht es ja um Gemeindehäuser oder so, ne? Dann heißt es immer, ja, aber wir müssen doch sichtbar bleiben im Ort. Oh, da muss ich immer voll an mich halten, nicht auszuflippen und zu sagen, ich fände es total toll, wenn wir als Kirche mit was anderem sichtbar wären, mit was Unsichtbarem sichtbar wären im Ort sozusagen. Ja, also wenn die Leute nicht sagen, na Gott sei Dank, die Kirche ist noch da, weil im Pfarrhaus noch Licht brennt, sondern weil die Leute sagen, die Kirche ist noch da, weil ich bei denen was gespürt habe, was ich anderswo nicht gespürt habe, völlig egal, wo das war. Ja, und das ist gerade irgendwie so der Hügel, auf dem ich untergehen möchte, ja, also zu sagen, ey, unsere Sichtbarkeit, die wird nicht durch Dinge größer, sondern die wird durch das, was Menschen bei uns erleben und spüren können, dadurch wird unsere Sichtbarkeit größer, also ne, unsere Sichtbarkeit wird durch unsere unsichtbaren Werte größer, ist immer so meine Theorie, klingt immer nett, ich weiß, wenn man dann die Steine verwalten muss und so, dann ist es immer nochmal so, aber das ist, deswegen tut mir das auch immer gar nicht so leid darum, dass man Gebäude abgeben muss und so. Ich denke, ey, das ist doch nicht, was uns ausmacht.
Ja. Was ich hier gerade beim Durchlesen gerade nochmal gesehen habe, Paulus spricht hier halt auch von lauter unsichtbaren Dingen, ne? Also wie Jesus auferweckt wurde, hat keiner gesehen, ja? Die Botschaft, die wir verkünden sozusagen, die kann man nicht sehen, die kann man nur hören. Ehre Gottes, Dankbarkeit, Mut, alles unsichtbare Dinge, die man nicht sehen kann und die trotzdem irgendwie für uns so real sind, ne? Also ich meine, vielleicht auch so evangelisches Problem, ja? Du hast ja auch katholische Geschwister, sage ich jetzt mal, im im Podcast, die haben immer viel zum Angucken. Die haben auch in den Gottesdiensten immer viel Sachen, die sie zeigen können, die sie machen können, wo man was spüren kann so oder riechen kann. Und wir halt nicht. Wir sind halt evangelisch. Wir hauen halt einfach Wort raus. Und ist so, kann man nicht sehen, kann man nur hören. Aber jetzt in diesem Fall denke ich, da steckt eben auch die Kraft drin. Ne? Also dass man ganz klar sagt, wir benutzen halt kein Zeug, wir benutzen halt unsichtbare Sachen und die müssen reichen.
Wäre aber eigentlich mal spannend zu überlegen, warum er diesen Vers da dann noch dran klatscht an die Korinther. Ne? Also offensichtlich gibt's bei denen ja irgendwas oder irgendwie sichtbare Dinge, an denen sie sich irgendwie festhalten. Ne? Also er spricht ja nur von den Unsichtbaren. Warum hat er denn dann das Bedürfnis, denen das nochmal so klipp und klar zu sagen? Also was geht denn ab? Jetzt kann man ja so ein paar Sachen über die Korinther vermuten, so ja, aber offensichtlich gibt es das Thema da auch.
Ja, ihr Lieben, jetzt angesichts der fortlaufenden Zeit, ihr merkt, wir kommen vorne und hinten nicht hin. Und dafür, dass wir dachten, der Text ist ganz schön sperrig und irgendwie wissen wir auch nicht, geht uns der Stoff an Ideen nicht aus. Nein. Wir hoffen sehr, ihr da draußen konntet die ein oder andere Anregung mitnehmen aus unseren Überlegungen. Und ich freue mich sehr, dass ihr beiden Burgdorfs heute dabei wart und mit uns eure Gedanken geteilt habt und eure Gemeinderealität, eure Lebensrealität und euren Jubel. Und
ja. Danke, dass wir dabei sein durften.
Genau, ich glaube, dass sowas wie heute auch dazu beiträgt, dass wir mutig bleiben. Ja. Es sind, für alle, die da draußen sozusagen zuhören, ist es ja auch so, wir sind nicht alleine, wir kämpfen nicht alleine. Du kannst uns vielleicht nicht sehen, weil du in deiner Kirchengemeinde gerade Reich Gottes baust und wir ganz weit weg sind. Aber wir sind da und wir sind alle ein Team und wir machen das gemeinsam. Und das ist irgendwie auch unsichtbar und trotzdem stärkt es unseren Mut.
Voll schön. Und wenn du da draußen Lust hättest, auch mal eine Folge mit aufzunehmen, dann melde dich bitte sehr gerne bei uns. Du erreichst uns unter stückwerk-podcast.de. Da sind auch alle unsere Folgen und da sind Kontaktdaten. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch meldet. Bitte hinterlasst doch gerne auch bei den Playern eurer Wahl eine Bewertung zu unserem Podcast, damit wir bekannter werden. Und bleibt uns treu. Bis bald mal wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.